Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung der Redaktion 17 Grad. Allmorgendlich tragen viele von uns, die gezwungen sind, einer Lohnarbeit nachzugehen, ihre Haut zu Markte. Und häufig leider nicht einmal allzu teuer. Doch nicht nur der arbeitende Mensch wird einer Verwertungslogik unterworfen, ebenso sein Körper. Und so, wie die in der Lohnarbeit ausgeübte Lebenstätigkeit zur Entfremdung führt, wird das Selbstverhältnis zum eigenen Körper zu einem Fremdverhältnis und der Bezug zum Körper des anderen eine entpersonalisierte Ding-zu-Ding-Relation, sobald das Körperverhältnis erst einmal durch den Warencharakter seiner Bestandteile externalisiert ist. Sinn und Trostlosigkeit, Langeweile, Leere, Einsamkeit, zuweilen überdeckt durch inhaltsleere Happiness oder übertriebene Geschäftigkeit. Entfremdung ist immer wieder Thema in Film, Funk und Literatur. Im Großen und Ganzen haben sich die meisten jedoch in ihrem Alltag damit abgefunden und stellen sich den Wecker, um reduzierte Flachbildschirme zu ergattern. Einzig die vermeintlich größere Unmittelbarkeit des Zusammenhangs zwischen Körper und ökonomischer Rationalität machen die Perversion der Verwertungslogik greifbarer, was seinerseits doch nur den hohen Grad der Entfremdung in den eigenen Lebensverhältnissen belegt. In diesem Sinne, machen Sie sich mit uns auf in die bunte Welt der Organmärkte, der Versicherungswerte, der abgesägten Finger und geraubten Nieren. Wir laden Sie ein auf eine Butterfahrt der Eingeweide und schlendern mit Ihnen über den Pharmaziestrich. Darf's noch ein bisschen mehr sein?
Thinking it's wishful, sick with it with a ridiculous flow. Take over, make over, move over, shows over, flows over, hoops over, loops over, it's a town. Except I flip the script though, from the window to the wall, just get low. Rock and roll, hip hop, music, a disco, T.O. to Atlanta, the Frisco. New Frisco, yeah, with a new twist, so that y'all can get a gist of the rhyme I do not miss.
Wenn Sie Hartz IV beziehen oder einer Gewerkschaft angehören, die Ihnen im Aufsichtsrat mit Ihren Arbeitgeberkumpels seit Jahren einen realen Einkommensverlust beschert, kann es passieren, dass Sie sich nach neuen Einnahmequellen umsehen müssen. Wenn die Arbeitskraft schon nichts mehr bringt, bleibt ja noch der eigene Körper zur Ausbeutung übrig. Sie können sich im wörtlichen Sinne selbst verkaufen. Nun ist Wert ja nicht gleich Preis. Rein chemisch betrachtet ist ein 100 Kilogramm schwerer Mensch mittleren Alters ca. 1022 Euro wert. Am teuersten ist dabei der Kohlenstoff, der 20% des Menschen ausmacht, mit 713 Euro. Nun lassen sich die hochorganisierten chemischen Verbindungen des Körpers eher schlecht verkaufen. Der Preis ist ernüchternd niedrig. Da geht's ihm wie vielen Rohstoffen, die erst durch die Bearbeitung teuer werden. Zum Vergleich kann ein Krankenhaus für ein 600 Gramm schweres Frühchen eine Behandlungspauschale von 127.000 Euro abrechnen. Dann wären 100 Kilogramm eigentlich 21 Millionen wert. Starke Diskrepanz. Also bringt es wenig, den Körper im Stück zu verkaufen. Zumal dies zu Lebzeiten zu starken Einschränkungen der Lebensqualität führt. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Haare wachsen immerhin bei vielen nach. 1 Gramm Haare bringt 1 Euro. Dies aber nur, wenn Sie mindestens 30 cm lange Haare haben. Mehr gibt es, wenn Sie so bekannt wie Elvis sind. Wenn Sie nicht unter Anämie leiden, geht auch die Blut- oder Plasmaspende. Für den Blutersatz braucht der Körper 2 Wochen, für den Plasmaersatz nur 2 Tage. Bei der maximalen Obergrenze von 25 Euro pro Spende kann der Mensch mit der Plasmaabgabe zweimal die Woche auf 200 Euro im Monat kommen. Beim DRK 80% Marktanteil gibt es allerdings kein Geld, sondern nur ein Bild in der Galerie der Lebensretter. Das ist zwar ideell betrachtet hübsch, bringt aber kein Essen auf den Tisch. Das DRK setzt hingegen mit dem ihnen abgezapften und weiterverarbeiteten Blut ca. 1 Milliarde Euro im Jahr um. Gene verkaufen geht auch, wie das Beispiel eines Menschen zeigt, der eine Leukämiebehandlung erfolgreich überstanden hatte. Bei Nachuntersuchungen wurde ihm Gewebe entnommen und aus diesem, ohne dass der Patient informiert war, eine Zelllinie zur erfolgreichen Krebsbehandlung entwickelt. Sein Körper konnte ein spezielles Enzym dafür in großen Mengen produzieren. Der spätere Wert des Patents betrug 3 Milliarden US-Dollar. Außergerichtlich bekam der unbewusste Spender von Zandor später 300.000 Euro. So gut klappt das aber oft nicht. Für Männer gäbe es dann noch die Samenspende. Bei Samenbanken gibt es ca. 105 Euro pro 2 Milliliter Samenspende. Das ist weniger als bei Zuchthengsten, die schon mal 500.000 Dollar kriegen, aber mehr als beim Blutspenden. Bei 2 Spenden die Woche käme man auf ca. 11.000 Euro im Jahr. Es gibt aber ein paar Haken. Der Spender sollte über 20 und unter 38 Jahre alt sein und in anderen Samenbanken darf nicht gespendet werden. Mehr als 15 Kinder sollten auch nicht von einem Spender gezeugt werden. Wie das ohne zentrale Spendererfassung klappt, weiß man nicht. Der größte Haken ist allerdings, dass das mit dem Spendersperma gezeugte Kind das Recht hat, die Wahrheit über seine Abstammung zu erfahren. Da nützt auch das Anonymitätsbegehren des Samenspenders nichts. Es können sich daraus Unterhalts- und Erbansprüche ergeben. Ein Durchschnittskind kostet bis zum 18. Lebensjahr ca. 120.000 Euro. Dies mit 15 potenziell gezeugten Kindern multipliziert ergibt 1,8 Millionen Euro. Davon ziehen wir die 11.000 Euro für die Samenspende ab und haben ein sattes Minus von 1,789 Millionen Euro. Schade. Die Klinik, die 105 für die Samenspende ausgibt, nimmt übrigens für die künstliche Befruchtung mit Fremdsamen ca. 6.000 Euro. Oft sind mehrere Anläufe nötig. Die Erfolgsquote liegt pro Versuch bei 15-17%. Da eine Eizellspende, genau wie die Leihmutterschaft und das Einsetzen der befruchteten Eizellen in den Körper einer anderen Frau in Deutschland verboten ist, müssten sich deutsche Interessentinnen an dieser Geldquelle ins Ausland begeben. Eizellspenden werden in den USA mit 5.000 bis vermutlich 100.000 US-Dollar bei Spenderinnen von Elite-Universitäten honoriert. Das ist deutlich lukrativer als Samenspenden und über Unterhaltsforderungen ist auch nichts bekannt.
Said you're gonna shoot me down, put my body in the river. Shoot me down, put my body in the river while the whole world sings. Sing it like a song. The whole world sings like there's nothing going wrong. He shot her down, he put her body in the river. He covered her up, but I went to get her and I said, my girl, what happened to you now? I said, my girl, we gotta stop it somehow. And sad. Tell me what's a man with a rifle in his hand gonna do for a world that's all gone mad? He's gonna shoot me down, put my body in the river, cover me up with the leaves of September like an old sad song. You heard it all before. But I'm settling the score.
Zur Gesundheitsökonomie gehören dann auch noch meine Organe. Zwar meinen manche Philosophen, das Leben wäre ein Rechtsgut und kein Wert, aber das erscheint gut durchkapitalisiert, etwas blauäugig. Was geht also zu verkaufen und was gibt es dafür? Das Herz ist im lebendigen Zustand aus naheliegenden Gründen ungeeignet. Geeignet sind die Nieren, weil ein gesunder Mensch auch mit einer klarkommt, und scheibchenweise die Leber, weil diese sich regenerieren kann. Lunge, Dünndarm, Bauchspeicheldrüse etc. sind gar nicht oder nur sehr eingeschränkt verkaufsfähig. In Deutschland brauchen 50.000 Menschen ein fremdes Organ. Davon schaffen es 12.000 auf die offizielle Warteliste, bei nur 4.000 Transplantationen pro Jahr. Nur 12% der Deutschen besitzen einen Organspenderausweis. Von denen sind aber die allermeisten quicklebendig und können nicht benutzt werden. So sterben viele Menschen auf der Warteliste. Die Nachfrage ist also weitaus höher als das Angebot. Daraus sollte sich ein lukrativer Organmarkt entwickeln. Dem ist aber nicht so. In Deutschland ist die Lebensspende nur an Verwandte, Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte und Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbindung offenkundig nahestehen, möglich. Von den Kommissionen werden nur 1% der Anträge abgelehnt. Ist ja auch ein weites Feld im letzten Punkt. Geld an die Spender fließt natürlich nicht. Bis zu 3% der in Deutschland registrierten Spendenempfänger besorgen sich im Ausland eine Niere, die ungleich billiger ist und die Wartezeit abkürzt. Der Komplettpreis in China, Reisekosten, Organ, Operation für eine Niere, beträgt 50.000 Euro, für eine Leber 100.000 Euro. Es kann aber auch in Europa operiert werden. Die Organe können aber nach Zeitungsberichten aus üblen Quellen kommen. In China von Hinrichtungsopfern und im Kosovo von serbischen Kriegsgefangenen. Eine ethische Frage. Im Iran gibt es staatlich geregelt 1.200 Euro für die Niere eines ansonsten gesunden Menschen und dazu eine Entschädigung von der Familie des Organempfängers in einer Höhe von bis zu 4.000 Euro. Kann der Empfänger nicht zahlen, springt eine Wohltätigkeitsorganisation ein. Da das für hiesige Verhältnisse nicht viel Geld ist, lohnt sich eine Reise in den Iran eher nicht. Sowas gibt es in Deutschland noch nicht, aber das könnte sich in abgewandelter Form vielleicht bald ändern, wenn man Professor Oberender folgt. Er lehrt Wirtschaftstheorie an der Uni Bayreuth, ist Direktor der Forschungsstelle für Sozialrecht und Gesundheitsökonomie, Direktor des Instituts für angewandte Gesundheitsökonomie, sowie Inhaber und Seniorpartner der privaten Unternehmensberatung Oberender und Partner, die sich mit Gesundheitsökonomie und Krankenhausmanagement beschäftigt. 2007 machte sich Oberender im Deutschlandradio Gedanken über die Möglichkeiten einer staatlich regulierten, das ist ein Beitrag zur Ethik, Organbörse für jemanden, der, in Anführungsstrichen, nicht genug Geld hat, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu finanzieren. Oberenders Resterampe für die Marginalisierten. Seine Thesen zum einvernehmlichen Organvertrieb landeten in einem Internetforum für Fachkräfte in Sozialämtern. Dort diskutierten Fallmanager der Bundesagentur für Arbeit sogleich die Frage, wie die Einnahmen aus möglichen Organverkäufen von Hartz-IV-Empfängern eventuell mit den bezogenen Unterstützungsleistungen verrechnet werden könnten. Dann könnten, nur ein bisschen weiter gesponnen, Hartz-IV-Empfänger, die noch 2 gesunde Nieren haben, auch gezwungen werden, eine Niere zu verkaufen und den Erlös aufzubrauchen und dürfen erst dann einen Neuantrag stellen. Schöne neue Welt der Gesundheitsökonomie. Zusammen mit der Diskussion um die erleichterte Suizidmöglichkeit, die sowieso viele Gesundheitskosten, Pflege etc. spart, könnte sich, zumindest in Großfamilien, durch Ausschlachtung der Verwandtschaft eine neue Einnahmemöglichkeit ergeben. Gesellschaftlicher und sozialer Druck sollte das sozialverträgliche Absterben auch ohne Verwandtschaftsgrad bewerkstelligen. Die Wertschöpfung ist bei der Ganzkörperspende eines toten Menschen sowieso höher. Bis zu 180.000 Euro können Ärzte, Gewebebanken etc. aus der altruistischen Spende des Toten herausholen. Die Hinterbliebenen verdienen allerdings, genau wie der Verstorbene, in der Vermarktungskette nichts. Da muss sich was ändern. Schließlich sollten alle an der Wertschöpfung verdienen. Preisliste: Augenhornhaut 1479 Euro, Herzklappe 4491 Euro, Oberarmknochen 2908 Euro, Achillessehne 800 Euro, Meniskus 2346 Euro, Haut 90 Cent pro Quadratzentimeter. Tote Verwandte wären also theoretisch gut verkäuflich. Gut, den Körper als Gegenstand statt als Rechtsgut zu betrachten, führt zur Entfremdung. Aber was in dieser Gesellschaft nicht entfremdet. Zu guter Letzt können sie noch ihren Körper für medizinisch-wissenschaftliche Versuche zur Verfügung stellen. Das bringt 1.000 bis 3.000 Euro, beinhaltet aber auch eine gewagte Nutzen-Risikorechnung. Und sie sollten natürlich keinen Job haben, denn sowas findet meist stationär statt. Viel Spaß bei der Eigenwertschöpfung.
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Was bisher geschah. Während der Schlächter von Elizabeth Will, Kurt Conrad, auf der Jagd nach Lumumbas Kopf scheinbar über Leichen geht, kaufen Ernst und Sascha völlig zugedröhnt eine Flasche Grillanzünder.
Was? Wann? Was?
Hey Matze, was ist denn los? Oh, Matthias.
Auf dem Parkplatz des städtischen Krankenhauses steht mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf der Assistenzarzt Dornier vor den noch glühenden Trümmern eines ausgebrannten Automobils. Weint er? Oder ist das der Regen auf seinen Wangen? Oh mein Gott! Der Regen, welcher aus dem tief hängenden grauen Himmel fällt und voller Erbarmen, das ist ja widerlich, den Ruß von der sterblichen Hülle, ich glaube, mir wird schlecht.
Katja.
Gedächtnisnotiz. Assistenzarzt zeigt erstmals emotionale Regung.
Die Schweine haben meinen 850er abgefackelt.
Gedächtnisnotiz. Was zum Geier ist ein 850er?
Das tut mir leid.
Die mache ich fertig.
Wieso? Weißt du denn, wer das war?
Egal. Die mache ich fertig.
Hallo? Stimme aus dem Off? Geht's schon wieder?
Ja, kriege ich hin. Katja legt ihre Hand beruhigend auf Matzes Schulter und deutet auf die Überwachungskamera.
Läuft die Runde um die Uhr?
Komm mit.
Okay, Manu. Gemüse fürs Buffette haben wir.
Genau, das wird gegrillt. Ich mache Antipasti warm und kalt.
Obst ist auch klar.
Ach und Jan Ahmed, hast du genug Baguette auf deiner Liste?
Das wird täglich frisch geliefert. Ich bestelle einfach mehr davon.
Ja, okay. Schon absurd, oder?
Ja, schon. Ein Mord in überall.
Wahnsinn, oder? Also Axel, der war so ein Typ. Der war irgendwie immer da. Hat auch immer geholfen, wenn es was gab. Ich weiß noch, als ich das neue Kassensystem hatte.
Aber keiner kannte ihn wirklich gut. Und jetzt?
Bereiten wir das Essen für seine Beerdigungsfeier vor.
Für all die Leute, die ihn auch nicht wirklich kannten.
Und einer von denen ist womöglich der Mörder.
Die halbe Szene ist ja auch schon zum Verhör abgeholt worden. Aber klar, da gibt es ja auch diese Statistik von diesem Pfeifer.
Diesem Flachwichser.
Ja, dem aus Hannover. Das sind 85% aller Mordfälle, der Täter aus dem Umfeld des Opfers stammt.
Aber typisch, Nazis werden wie immer gleich als Täter ausgeschlossen.
Moin.
Ich wollte eh grad gehen. Tschüss, Jan Ahmed.
Tschüss, Manu. Herr Conrad, wieder Le Monde Diplomatique? Hab ich schon bereitgelegt.
Diplomatik? Gutes Stichwort. Wir müssen reden, Jungchen.
Wüsste nicht, worüber. Was wollen Sie von mir?
Ich denke, das weißt du.
Was weiß ich?
Ihr habt was aus mir gehört. Richte deinen Ex-Nachhilfelehrer im Knast aus, dass ich es wiederhaben will.
Warum sollte gerade ich das tun? Wenn Sie mit Herrn Predator etwas zu klären haben, dann fragen Sie ihn doch selbst.
Ich dachte, da heißt Preditor.
Stopp! Ich mache hier die Ansagen. Diese Sache gehört mir. Ich muss sie wiederhaben. Und du wirst sie mir besorgen.
Wie? Ich verstehe nicht ganz.
Du hast 48 Stunden.
Und wenn nicht?
Siehst du diese schöne, sonnengereifte Fleischtomate? Hm. 48 Stunden.
Okay, auf den Bändern von Mitternacht bis 3 Uhr früh ist nichts drauf.
Dann bleibt ja nur noch dieses hier.
Geh mal gleich auf doppelte Geschwindigkeit.
Okay.
Halt, stopp!
Ich spule nochmal einen Ticken zurück.
Ach nee, das sind Schwester Amelie und Dr. Illhaus. Ach, guck einer an, die steigen ins selbe Auto.
Und jetzt? Knutschen?
Ich wusste gar nicht, dass die was miteinander haben. Da muss er ja irgendeinen Nerv bei ihr getroffen haben.
Was ist denn daran so komisch?
Naja, das ist der Kollege aus der Neuro.
Ach so.
Haha, so gut war der jetzt auch wieder nicht. Aber wie wir wissen, ist gemeinsames Lachen symptomatisch für Leute, die sich irgendwie so... Na, sie wissen schon. Außerdem baut es Spannungen ab. So, weiter.
Jetzt. Jetzt hier. Schau.
Ja, jetzt langsam. 3.12 Uhr.
Eine Person.
Männlich.
Etwa 1,70 groß.
Dunkel gekleidet.
Kapuzenpulli.
Geht Richtung Auto.
Geht dran vorbei.
Nein, bleibt stehen.
Schaut sich um.
Schaut zurück.
Schaut zurück.
Schaut wohin?
Da, da am Rand.
Da steht noch einer. Halt an.
Da steht wirklich noch einer.
Der ist aber halb abgeschnitten.
Scheiße, steht im Schatten.
Kaum erkennbar.
Nicht erkennbar.
Kann man da was machen?
Ich drehe da mal am Tracking und erhöhe den Kontrast.
Fahr mal näher ran. Geht das überhaupt?
Ja klar. Wir können damit richtig fett reinzoomen. Ist ein gutes Gerät.
Scheiße.
Ja, besser geht's nicht.
Okay, dann nicht weiter.
Gut, wieder der Typ am Auto. Guck mal. Guck, der zieht Handschuhe über. Oh, jetzt greift er in die Tasche. Schau hin. Der zieht da was raus. Schau doch, schau.
Ich kann nicht.
Oh, verflixt.
Oh, verflixt? Ist das wirklich ein angemessener Ausdruck, wenn ein 850er in Flammen aufgeht? Wohl kaum. By the way, bei besagtem 850er handelt es sich um den Fiat 850 und ganz genau genommen um die überarbeitete Version von 1970 mit 903 Kubikzentimeter, 52 PS und Doppelscheinwerfern, welche eigentlich unter dem Namen Sportcoupé, aber das können Sie auch selber googeln. Also nochmal, oh verflixt, das sagt man doch nur, wenn man auf einem Überwachungsvideo den Täter erkannt hat, nicht wahr, meine Liebe?
Gedächtnisnotiz, Ernesto die Hammelbeine langziehen.
Die Sau, dich kriege ich, dich kenne ich. Der kommt mir irgendwie bekannt vor, dir nicht?
Wann fällt bei Matze der Groschen? Und wie geht es Jan Achmed in 48 Stunden?
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von Überall, wenn Claudia sagt.
Das ist doch jetzt nicht wahr, oder?
Death as it shook you, you gave it the fool's look, said I am an empty page to you, give me your hand, give me your blood. Once had all the words, and I forgot all the words. Held the binding lightning, I held the binding lightning, began to burn away. Began to burn. Held the binding light. We held the binding light. Began to burn away. Began to.
An einem Hautlappen hing der Daumen der linken Hand. Der Finger war so zerfetzt, dass ihn die Ärzte nicht mehr annähen konnten. Das Ganze, teilte Paul seiner Versicherung mit, habe sich bei der Jagd zugetragen. Im Wald sei er gestürzt und habe instinktiv mit den Händen nach vorne gegriffen. Dabei sei er auf sein Gewehr gefallen, ein Schuss habe sich gelöst und den Daumen getroffen. Die Versicherung erstattet für Totalverlust oder schwere Dauerschädigung des Daumens ein Fünftel der Versicherungssumme. Paul hatte sich auf 200.000 Euro versichert. Der Landwirt Harry erhoffte sich von seiner Versicherung einen sechsstelligen Betrag, 55% der Versicherungssumme für den Verlust einer ganzen Hand. Harry berichtete, er sei mit dem linken Arm in die Häckselmaschine geraten, dabei habe ihm das Hackwerk die Hand abgetrennt. Auch der Chef eines Zahnlabors verletzte sich bei der Arbeit. Beim Abhacken von Schläuchen mit einem Zimmermannsbeil, gab er an, habe er sich den linken Daumen abgeschlagen. Zwar habe er genau gezielt, jedoch vergessen, die neben dem Schlauch liegende Hand wegzuziehen. Der gut situierte Zahntechniker erhoffte sich mehr als 50.000 Euro von der Versicherung. Ebenfalls den linken Daumen hat sich ein Kaufmann abgesäbelt, seinen Angaben zufolge beim Zersägen von Holzstämmen für den Kamin. Hohe Summen aus mehreren Verträgen sollten ihn für das Missgeschick entschädigen. Weder Paul noch die anderen Verletzten bekamen auch nur einen Cent. Die Versicherung zweifelte an den Unfallberichten und unterstellte Vorsatz zur Selbstverstümmelung, versuchter Betrug. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Paul im Augenblick des Schusses den linken Daumen senkrecht abgespreizt habe. Das aber mache, nach allen Expertisen über Stürze und Gliederreflexe, kein Mensch beim Hinfallen. Harry wiederum, der Spielschulden hatte und sein Hof zu verlieren drohte, gestand, noch ehe es zum Prozess kam. Er habe sich die Hand mit einer selbst gebastelten Guillotine abgetrennt und sie dann in der Häckselmaschine verschwinden lassen. Dem Zahnlaborbesitzer nahm das Gericht nicht ab, dass er als Chef selber defekte Schläuche repariere. Obendrein habe er statt Messer oder Schere ein schweres Beil verwendet und übersehen, dass im Zielgebiet der Daumen liegt. Das sei vollends unglaubhaft, weil der Zahntechniker an Präzisionsarbeiten mit der Hand gewöhnt sein müsse. Auch dem Holzzersäger wurde vor Gericht, zuletzt beim Bundesgerichtshof, nachgewiesen, dass er sich mit Vorsatz verletzt hatte. Statistiken der 136 Unfallversicherer liegen nicht vor. Doch erkennbar sei, dass Fälle von Selbstbeschädigung in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern an Zahl zugenommen hätten. Die Meinung, es sei psychologisch unwahrscheinlich, dass sich jemand für Geld einen Finger oder gar eine Hand abtrenne, werde in der Fachliteratur nicht mehr ernsthaft vertreten, so ein Versicherungsexperte. Entsprechend hat sich das Täterbild gewandelt. Was vor Jahren noch, laut Allianz, ein Notstandsdelikt war, wird heute nach den Erkenntnissen der Assekuranzen vorwiegend von gut situierten Leuten praktiziert. Bis in die 70er Jahre hinein hätten meist Arbeitslose, verschuldete Landwirte oder Handwerker versucht, auf schmerzhafte Weise an Geld zu kommen. In den letzten Jahren aber haben Versicherungsexperten Selbstverletzungen mehr bei Akademikern und leidenden Angestellten festgestellt. Auch Ärzte und Zahnärzte gehören zum Täterkreis. Nach den Tarifregeln gelten für diese besonders hohe Sätze. Rechtsmediziner stellten fest, gelegentlich würde auch vor schwersten Selbstverstümmelungen nicht zurückgeschreckt. Sie schildern den Fall eines Arztes, der sich, nach lokaler Betäubung, das rechte Bein und die linke Hand mit einem Beil zertrümmerte. Ein anderer Täter ließ sich gar beide Beine von einem Zug abfahren. Er wurde dadurch entlarvt, dass bei ihm große Mengen frischen Verbandszeugs gefunden wurden, die er bereits vor dem angeblichen Unfall eingesteckt haben musste. Typisch für solche Fälle ist, dass die Betroffenen Versicherungskontrakte über hohe Summen haben, mitunter 1 Million Euro und mehr. Auffallend ist auch, dass nur Männer sich selbst verstümmeln. Das beliebteste Vernichtungsziel ist der Daumen der Nicht-Arbeitshand. Nach dem Daumen rangieren Unterarm und Bein. Die Täter verwenden die unterschiedlichsten Geräte, außer Äxten und Beilen, vor allem Kreissägen, Kettensägen und Metallschneider. Zum Einsatz kommen auch Mähdrescher, Mixgeräte, Fleischwölfe, Autoventilatoren, Fräsmaschinen und Stanzapparate. Angesichts der immer präziser werdenden Untersuchungen von Unfällen wundern sich die Juristen, dass Selbstverstümmelung überhaupt noch praktiziert wird. Ein Kreditbetrug oder ein vorgetäuschter Diebstahl ist günstiger und nicht so risikoreich.
I'm a horny loser. You'll find me crashing through my mother's door. And I'm the ugly lover. They find us rolling on a dirty dancer. I'll shake forever, say that I'll never care. I'm a building jumper, roof to roof, you see me flying in the
Was ist ein Körper wert? Wie viel muss bezahlt werden, damit ein Mensch seinen Körper für Experimente hergibt und dabei seine Gesundheit aufs Spiel setzt?
Nehmen Sie regelmäßig irgendwelche Medikamente ein?
Nein, ich bin absolut gesund.
Gut, die Studie, die wir durchführen möchten, ist eine sogenannte Phase 1-Studie. Das bedeutet, dass wir überprüfen möchten, wie sicher ein Medikament ist. Sie müssen sich jetzt keine Sorgen machen. Unsere Medikamente sind natürlich sicher und im Vorfeld bereits tausende Male getestet worden. Der Gesetzgeber verlangt dies aber so und an die Gesetze muss man sich halten.
Natürlich, klar. Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder einfach das macht, was er will?
Eben. Also wir teilen die Probanden, also Sie und noch ein paar andere, in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe bekommt das Medikament und die andere ein Placebo. Sie müssen 2 Wochen bei uns im Krankenhaus liegen. Da machen wir dann eine Reihe von Tests mit Ihnen und sehen natürlich auch immer, ob es Ihnen auch gut geht. Da können Sie ganz unbesorgt sein. Und dann müssen Sie in den folgenden 4 Wochen noch einmal die Woche regelmäßig zu uns kommen. Dann nehmen wir Ihnen dann nochmal Blut ab und nehmen eine Urinprobe und dann ist die Sache für Sie durch. Für Ihren Aufwand, den Sie dabei haben, werden Sie natürlich entsprechend entschädigt. Insgesamt überweisen wir Ihnen am Ende der Studie 5.000 Euro.
Oh, das klingt ja super. Ich muss nämlich dringend meine Studiengebühren zahlen. Die Uni, Sie kennen das doch. Was ist das eigentlich für ein Medikament?
Das ist ein Antidepressivum, ein ganz leichtes Mittel.
Was passiert eigentlich, wenn ich dann doch krank werde von dem Medikament? Habe ich dann irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz?
Das ist alles in dem Vertrag geregelt, den Sie gerade unterschrieben haben. Da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen.
Na, da bin ich ja froh.
So oder so ähnlich verlaufen die Gespräche zwischen Arzt und Besucher, wenn es sich nicht um eines der Wehwehchen des Besuchers handelt, sondern den Versuch des Arztes, sich nicht mehr mit Peanuts zufrieden zu geben. Bis Mitte der 70er Jahre war es noch üblich, den Probanden eines Medikamententests überhaupt nichts zu bezahlen. Möglich war diese Praxis, weil es keine entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen gab. Ein Pharmaunternehmen ging einfach in irgendein Krankenhaus, ließ das Medikament an Patienten ausgeben, sah sich die Ergebnisse an und brachte anschließend seine Medizin auf den Markt. Dass eine entsprechende Regelung geschaffen wurde, lag weniger an der steigenden Vorsicht der Pharmaunternehmen und vielmehr am Contergan-Skandal. Denn das als Schlafmittel auf den Markt gebrachte Medikament zeigte bei seiner Vergabe an schwangere Frauen ungeahnte Nebenwirkungen. Die Kinder dieser Frauen kamen mit verkrüppelten Gliedmaßen oder fehlenden Organen zur Welt. Es dauerte mehrere Jahre, bis ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und den vermehrt auftretenden Fehl- und Totgeburten hergestellt werden konnte. Letztlich löste Contergan einen der größten Pharmaskandale der jüngeren Geschichte aus. In der Folge erließ nicht nur Deutschland strengere Regelungen für Medikamententests, sondern auch viele andere Staaten. Erst im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde es nun nötig, die Patienten aufzuklären und zumindest ein wenig zu bezahlen.
Wie fühlen Sie sich denn?
Ja, ganz gut eigentlich. Ich fühle mich ein bisschen matt. Hatten Sie nicht gesagt, das Medikament ist ein Antidepressivum? Ich habe das Gefühl, dass ich noch nie so negativ war wie jetzt.
Das kann schon mal vorkommen. Das muss nicht am Medikament liegen.
Wer sind eigentlich diese Leute da hinten? Sind die auch bei diesen Tests dabei? Die kommen ja aus aller Herrgottsländer. Polen, Tschechen. Vorhin traf ein Schwung Usbeken und Inder ein.
Ja, bei uns hier ist was los.
Im Zuge der neu eingeführten gesetzlichen Regelungen werden mehr und mehr Medikamententests nicht mehr in Europa oder Nordamerika durchgeführt, sondern in deutlich ärmere Länder verlegt. Polen, Tschechien, Usbekistan und immer häufiger Indien sind die Ziele dieser Medikamententests. Eines der großen Probleme der Pharmaunternehmen ist nämlich der fehlende Nachschub an geeigneten Probanden. Eine gewisse Armut gehört schon dazu, sich auf einen solchen Test einzulassen. Die Preise, die einem Probanden in Indien bezahlt werden, liegen natürlich deutlich unter den europäischen oder amerikanischen. Mit teils 100 bis 200 US-Dollar werden Probanden abgespeist, wenn sie sich für einen entsprechenden Test hergeben. Manche bekommen sogar überhaupt nichts, sondern einfach nur ein Medikament, was sie dringend benötigen. Dafür aber noch nicht zugelassen ist und vielleicht auch nichts hilft. Und manche dieser Leute kommen nach dem Experiment kränker aus dem Krankenhaus, als sie hineingegangen sind.
Herr Doktor, einer von diesen Indern dreht gerade ab. Der fuchtelt da hinten mit einem Messer rum.
Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben alles unter Kontrolle. Das sind alles nur ganz leichte Nebenwirkungen bei diesen Tests.
Aber ich wollte doch nur was Gutes tun und helfen, ein neues Medikament zu entwickeln. Ich will doch nicht krank werden.
Sie werden auch nicht krank. Wir machen Sie und ganz viele andere gesund. Das dürfen Sie nicht vergessen.
Aber ein bisschen Angst habe ich schon. Gestern sind hier zwei zusammengebrochen und später am Abend hat man zwei Särge aus der Station getragen.
Das hatte aber nichts mit den Medikamententests zu tun. Die sind einfach so gestorben.
Na, dann bin ich ja beruhigt.
Dass Medikamententests deutlich riskanter sind, als dies die Pharmaunternehmen gerne eingestehen möchten, liegt auf der Hand. Wie riskant ein solcher Versuch jedoch wirklich sein kann, zeigen entsprechende Beispiele. 2004 brachte sich der 27-jährige Dan Markinson mit einem Messer tödliche Verletzungen bei, während er im Rahmen einer Arzneimittelstudie für AstraZeneca an der University of Minnesota das Psychopharmakum Seroquel, Wirkstoff Quetiapin, einnahm. Im selben Jahr erhängte sich die 19-jährige Tracy Johnson, die im klinischen Forschungszentrum des Pharmakonzerns Eli Lilly in Indianapolis an einer Testreihe mit dem Antidepressivum Cymbalta teilnahm. Und im Mai 2006 entgingen im Londoner Northwick Park Hospital 6 gesunde junge Männer, an denen man erstmals monoklonale Antikörper erprobt hatte, nur knapp dem Tod, als sie nach Einnahme des Medikamentes bewusstlos zusammenbrachen und nur mit Mühe gerettet werden konnten. Noch bekannter wurde der Fall, dessen Folgen den Pharma-Riesen Pfizer mehr als 13 Jahre beschäftigt haben. 1996 waren im nigerianischen Kano bei einer Versuchsreihe mit an Meningitis erkrankten Kindern 11 der 100 Probanden gestorben. Angeblich wollte der Konzern damals nur beweisen, dass sein Antibiotikum Drovan den Konkurrenzprodukten überlegen sei.
Herr Doktor, irgendwie habe ich keine richtige Lust mehr auf diesen Test hier. Gestern, da bin ich durch den Keller gelaufen und da lagen ganz viele komische Leute auf Bahren herum. Als mich eine ihrer Krankenschwestern gesehen hat, hat sie mich gleich wieder auf die Station geschickt.
Diesen Menschen dort unten geht es sehr schlecht. Das sind arme Menschen aus Afrika, die hier illegal sind und deswegen keinen Anspruch auf medizinische Versorgung haben. Wir haben dort unten jetzt extra für diese Menschen eine Station eröffnet, damit auch sie eine Versorgung bekommen.
Oh, Herr Doktor, das habe ich ja gar nicht gewusst. Sie sind ein so guter Mensch.
Ach, das ist doch mein Job hier. Ich helfe gern.
Das mache ich auch. Dann mache ich lieber noch einen Test mehr, damit auch wirklich vielen Menschen geholfen werden kann.
Das klingt jetzt aber gut. Ich komme nachher gleich nochmal bei Ihnen vorbei und dann sehen wir mal, was Sie noch so alles für uns tun können.
In Miami deckten Reporter der Zeitschrift Bloomberg Markets auf, dass SFBC International, eine Firma, die ihr Geld mit Auftragsforschung verdient, Arzneimitteltests mit nicht registrierten Migranten durchführte. Die Versuchskaninchen waren in einem heruntergekommenen Motel untergebracht, das nach der Bloomberg-Reportage wegen des Verstoßes gegen Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften abgerissen werden musste. Wer nichts hat, hat auch nichts zu verlieren. Eine Binsenweisheit, die auch die Pharmaindustrie kennt. Die Preise für einen Körper sind in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gestiegen. Als Folge dieser Entwicklung weichen die Unternehmen einfach auf ärmere Regionen aus. Für einen Laien ist es heute kaum noch zu durchschauen, wo ein Test durchgeführt, bewertet und organisiert wird. Zwischen diesen einzelnen Stationen können vielfach mehrere tausend Kilometer liegen. Die Ärzte jedoch, die solche Tests durchführen, verdienen sich eine goldene Nase mit ihren Expertisen. Nicht grundlos wird in der Branche geulgt, dass ein Medikamententest das Golfspiel verbessern würde. Die sogenannten Wissenschaftler tauchen alle 1 bis 2 Tage für eine kurze Zeit in den Krankenhäusern auf, unterschreiben alles, was unterschrieben werden muss, verdienen damit mehrere 100.000 Euro und verschwinden dann wieder in ihr Privatleben. Was ist also ein Körper wert für die Pharmaindustrie? Möglichst wenig ist wohl die richtige Antwort. Je nach Test und Land, in dem er durchgeführt wird, ein paar 100 bis 1.000 Euro.